wirft man mal einen Blick in dein Buch oder besser gesagt, wie ich das getan habe, ins Inhaltsverzeichnis, geht es relativ historisch bezogen los mit der Transition, also der Übergangszeit, der Zeit nach 1975, nach dem Tod des Diktators Franco, als Spanien von der Diktatur in eine Demokratie umgewandelt wurde. Die Frage ist ja, wie gut verlief diese Transition und wie viel Altlasten aus der Diktatur waren am Anfang da? Wie viel Aufarbeitung gab es denn für die frankistische Zeit?
Ja, nicht nur am Anfang, sondern bis heute gibt es überhaupt keine Aufarbeitung. Es gibt auch überhaupt keine Bestrafung der Verbrechen der Diktatur. Es gibt keinerlei Entschädigungen in Spanien. Man muss sich das also auch vergegenwärtigen. Das bedeutet, auch alle Leute, die enteignet worden sind oder durch Zwangsarbeit zur Privatvermögen beigetragen haben, all diese Leute haben nichts erhalten. Also uns wurde immer in Europa, natürlich auch in Spanien selber, so verkauft, dass die Transition habe Vorbildcharakter, ist eine besonders geglückte Demokratisierung und Modernisierung. Und ich glaube, das ist eine völlig falsche Lesart. Das ist also eine der Hauptthesen des Buches. Und ich glaube, ich habe das auch ganz gut nachweisen können, dass es tatsächlich eigentlich nichts anderes war als ein Übergang, eine Modernisierung, die Spanien zwar den Zugang zu Europa ermöglicht hat und auch die Legalisierung von bis dahin verbotenen Parteien der politischen Mitte und der politischen Linken, aber dass die frankistischen Machteliten nicht angerührt worden sind, also in der Polizei, in der Justiz, in der Wirtschaft. Und das geht so weit, dass eben die konservative Partei, die große spanische Rechtspartei, unmittelbar Rechtsnachfolger einer frankistischen Partei ist, und zwar jenes Teils des frankistischen Machtapparates, der sich 1976, 77 der Demokratisierung widersetzte. Also sozusagen die Konservativen repräsentieren den rechtesten Flügel. Und man kann mal sagen, na gut, aber es ist doch eine funktionierende Demokratie, mehr oder weniger. Aber man muss eben auch sehen, wenn solche Verbrechen von Diktaturen nicht aufgearbeitet werden, dann bedeutet das, dass die Traumatisierung der Opfer und ihrer Angehörigen weiter fortgesetzt wird. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der im katalanischen Unabhängigkeitskonflikt eine wichtige Rolle spielt, denn die katalanische Seite ist überwiegend republikanisch gewesen und es hat auch eine Dimension, dass da sozusagen das Ergebnis des Bürgerkriegs nochmal neu thematisiert wird, dass sich da eben auch diejenigen rebellieren, die da im Bürgerkrieg besiegt worden sind und der Zentralstaat eben bis heute eigentlich diejenigen vertritt, die den Bürgerkrieg gewonnen haben, also die frankistische Seite. Also die ganze historische Dimension ist untergründig präsent, wird von vielen Spaniern gar nicht so erkannt. Auch das ist aber auch kein unbekanntes Phänomen. Nach Militärdiktaturen, dass die Leute da gar nicht so drüber reden und auch gar nicht drüber reden wollen oder können. Aber es ist untergründig, spielt es eine sehr prägende Rolle für die spanische Politik und die spanische Gesellschaft. Wenn man so guckt, man hat ja Chile und Argentinien, das dann irgendwann auch sehr stark thematisiert, dass die Militärdiktatur aufgearbeitet werden muss. Auch andere Länder, Südafrika, gab es eine Wahrheitskommission. Man hat sich von Europa sogar eingemischt. Man hat sogar argentinische und chilenische Militärs in Europa festsetzen lassen. Unter anderem ein spanischer Richter hat das gemacht. Aber interessanterweise kein einziges dieser schwerwiegenden Menschenrechtsverbrechen in Spanien ist aufgeklärt worden. Und man muss auch sich vergegenwärtigen, Spanien ist nach Kambodscha das Land mit den meisten Verschwundenen weltweit. Noch mehr als 200.000 Menschen liegen in ungeöffneten Massengräbern.
Du hast jetzt ein bisschen erzählt, dass es wenig Aufarbeitung gab und dass die Eliten sozusagen in ihren Sesseln geblieben sind. Nur ist das Ganze mehrere Jahrzehnte her. Wie viel Einfluss haben denn heute rechte oder rechtskonservative Kräfte in Spanien?
Naja, der Frankismus spielt nach wie vor eine wichtige Rolle in der Politik, sozusagen der Postfrankismus. Ne? Also die Leute reden zwar jetzt nicht mehr so offensiv von ihrer Vergangenheit, aber es sind eben die Machtstrukturen, die sie damals aufgebaut haben, sind nach wie vor intakt. Und ich finde das jetzt auch nicht so lange zurückliegend. 1976, 75, 76 hat die Diktatur aufgehört. Sie hat viele Dinge auch noch festgeschrieben. Zum Beispiel der König ist eingesetzt worden durch den Diktator, also König Juan Carlos, war eben nicht der Demokrat, sondern war der unmittelbare Nachfolger von Franco, bestimmt worden war, um Spaniens Einheit zu verteidigen. Und das lässt sich fortsetzen. Also die großen Wirtschaftskonzerne haben ihre Wurzeln darin auch oder haben Teil ihrer Stärke auch daraus gezogen, dass sie von der Diktatur profitiert haben. in den Polizei- und Justizapparaten gibt es eine unglaublich starke autoritäre Rechte, was auch immer ein Problem ist, wenn in Spanien eine Linksregierung versucht, bestimmte Reformen zu machen, kommen sie an einem Verfassungsgericht oft damit nicht durch. Das hat auch damit zu tun, dass die Justiz bis heute eben so stark von der autoritären Rechten durchsetzt ist. Und wenn man sich daran erinnert, in Deutschland gab es ja in 60er, 70er, 80er Jahren bis heute eigentlich, aber in 60er Jahren ging es los, eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus, und man weiß, wie wichtig das war, dass also in der zweiten Welle eben diese alten Nazis, die Kader aus den staatlichen Institutionen, naja, rausgedrängt kann man nicht sagen, aber zumindest ihre Rolle thematisiert wurde und einige Leute nochmal angeklagt wurden und werden. Das ist ganz wichtig für die für das politische Klima, für die politische Stimmung der Bundesrepublik gewesen. Und diese zweite Welle fehlt in Spanien bis heute völlig.
Nun ist die Transition nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich gewesen. Allerdings hat diese Demokratisierung vor allem eine Liberalisierung bewirkt. Und vielen Deutschen ist Spanien bis heute als billiges Agrar- und Urlaubsland bekannt. Wie hat sich denn die spanische Wirtschaft seit den 70er Jahren entwickelt?
Unter Franco gab es ja eine Politik der Autarkie, und das haben dann auch die große Teile der Elite begriffen, dass das eigentlich nicht besonders sinnvoll ist. Das heißt also, es gab auch den starken Willen der altfrankistischen Machteliten, Spanien zu modernisieren, und modernisieren bedeutete heranführen an die Europäische Union. Das erklärt, glaube ich, auch, warum die Sozialdemokratie in Spanien so lange regieren konnte, weil eben auch große Teile der Unternehmerverbände dachten, war ja auch tatsächlich so, dass man mit einer Partei, die eben unbefleckt war von der Diktatur, diesen Zugang zu Europa leichter bekommen würde. Also unter den Sozialisten in den 80er Jahren wurde Spanien in die EU herein, die damals noch Europäische Gemeinschaft, geführt. Und das bedeutete aber auch, dass eigentlich die einheimische Industrie ja weitgehend, kann man sagen, abgewickelt wurde. Also durchaus ähnlich traumatisch wie in der ehemaligen DDR, also mit einer unglaublichen Deindustrialisierung und unglaublich hoher Arbeitslosigkeit. Die Sockelarbeitslosigkeit in Spanien war lange Jahre über 20%, mit Spitzen von 25%. Und das hatte eben damit zu tun, dass viele Industrien mit dem freien Markt in Europa nicht konkurrenzfähig waren. Es gab auch keine Strukturförderpolitik der Europäischen Union für diese Branchen. Die Strukturförderpolitik der EU begrenzt oder beschränkt sich seit den 80er Jahren darauf, dass man Infrastruktur fördert. Man hat also auch den Bau von Autobahnen und Flughäfen gefördert, aber nicht den Aufbau einheimischer Industrien. Das ist eben, hat ganz bizarre Blüten einerseits getrieben. Also es gibt, sind viele Flughäfen gebaut worden, wo heute kein Flugzeug landet. Aber vor allen Dingen hat es dazu geführt, dass Spanien sowas entwickelt hat wie eine, in Spanien nennen das viele Leute auch eine Monokultur, nämlich sich ganz stark beschränkt hat auf den zunächst auf den Immobiliensektor und dann auf den Tourismussektor. Und diese Immobilienblase in Spanien, das war ja noch dramatischer eigentlich als in den USA, dass also 25% des Bruttoinlandsproduktes aus dem Bausektor stammte, und das hatte ganz viel eigentlich nur oder wurde angetrieben eigentlich von spekulativen Erwartungen, dass man eben gesagt hat, der Wohnungspreis wird weiter steigen. Und dann haben also ganz viele Leute, obwohl sie unglaublich schlechte Jobs haben, in Spanien sind ja die Löhne deutlich niedriger, viele Leute, die Jobs von 800, 900 Euro haben, teilweise sogar noch drunter, haben sich dann eben verschuldet, um Eigentumswohnungen von 200 bis 300.000 Euro zu kaufen. Und die Banken haben das mitgemacht. Und das war dann eben nur eine Frage der Zeit, bis diese Blase platzte. Und 2008, 2009 hat das dann dazu geführt, dass die Wirtschaft fast 25% ihres Bruttoinlandsprodukts verloren hat. Und davon hat sich Spanien bis heute nicht richtig erholt. Man hat zwar wieder ein Wirtschaftswachstum, aber immer noch auf einem Niveau unterhalb von 2007. Man hat das alte Niveau noch nicht wieder erreicht. Die Arbeitslosigkeit ist ein bisschen wieder gefallen. Aber bei schrecklichen Voraussetzungen für die Beschäftigten, also die Löhne, es gibt teilweise Branchen, wo Löhne von 550, 600 Euro gezahlt werden, und das bei einem Preisniveau, das ähnlich hoch ist wie in Deutschland. Also da kann man sich vorstellen, was das für eine unglaubliche Verarmung für Teile der Bevölkerung bedeutet hat.
Du hast es jetzt gerade schon erzählt, wie quasi die Blase geplatzt ist und wie es zu einem Wirtschaftscrash, kann man fast schon sagen, gekommen ist, und natürlich auch die damit so verbundenen sozialen Probleme. Das Ganze hat in den letzten Jahren zu neuen politischen und sozialen Bewegungen in Spanien geführt. Hierzulande ist ja Podemos eigentlich am bekanntesten. Woher kam denn die Bewegung?
Na, da kann man sagen, dass es schon unterschiedliche Wurzeln hat. Also es gab in einzelnen Regionen durchaus auch immer Widerstand, aber es war eigentlich vor allen Dingen, was den Zentralstaat angeht, eine lange lange Zeit der Entpolitisierung und der Individualisierung, 80er, 90er Jahre, 2000er Jahre. Und erst mit der Immobilienkrise änderte sich das. Da gab es dann so ein ähnliches Phänomen wie hier, dass die Leute gesagt haben, die vertreten uns nicht mehr, die da oben. Und das führte dann im Mai 2011 zu Platzbesetzungen. Hat auch damit zu tun, dass es große Korruptionsskandale gegeben hatte in der Politik. In einer großen Welle von Mobilisierung in der Bevölkerung, in ganz vielen Städten, haben sich diese Platzbesetzungen in den Innenstädten über Monate hingezogen. Man kann wirklich sagen, es waren Hunderttausende oder sogar Millionen Menschen auf der Straße. Und diese Welle von Protesten und Streiks, Generalstreiks, ging also fast 3 Jahre. Richtete sich vor allen Dingen gegen die Kürzungsprogramme. Wir erinnern uns, die Europäische Union hat Spanien eben auferlegt, ganz massiv bei den Sozialausgaben Kürzungen vorzunehmen, um damit die Bankenrettung zu finanzieren. Was auch interessant in dem Zusammenhang ist und was auch oft nicht gewusst wird, Spanien war zu Beginn der Krise weniger verschuldet als Deutschland. Also der spanische Staat hatte eine Schuldenquote von 40%. Deutschland hatte 2007 eine von 60%. Also Spanien war überhaupt nicht das gegeben, was alle gesagt haben, dass der Staat so überschuldet gewesen wäre, sondern Spanien geriet einfach mit in diesen Strudel der Immobilienkrise und der Banken, der Finanzkrise der internationalen, und die Banken, viele spanische Privatbanken standen vor dem Kollaps, und die Europäische Union und gerade auch Berlin, Schäuble und Merkel haben Spanien gezwungen, die Banken zu retten mit staatlichen Geldern. Also man hat sozusagen Privatleute, Privatbankiers, die nicht richtig rechnen konnten, die nicht gut gewirtschaftet haben, auf Kosten der Allgemeinheit gerettet. Und das ist ein Wunsch gewesen, neoliberaler und rechter bürgerlicher Politiker in Europa. Also da sieht man, was die immer behaupten, der Staat soll sparsam sein, der Staat soll sich nicht einmischen. Das hat in dem Fall überhaupt nicht gestimmt. Das hat also Deutschland ganz massiv vorangetrieben. Und diese Bankenrettung führte in Spanien dann dazu, dass eben bei den Sozialmaßnahmen, bei den Sozialausgaben massiv gekürzt wurde. Und das hat eben diese große Protestwelle hervorgerufen. Und aus dieser Protestwelle, aus Teilen dieser Protestbewegung, ging dann eben 2014 auch eine neue Linkspartei hervor, namens Podemos, die, man kann sagen, durchaus vergleichbar ist mit dem, was Sarah Wagenknecht mit Aufstehen vorgestellt hat. Aber auch da muss man eigentlich sagen, dass sich die Entwicklung eigentlich ganz anders gestaltet hat, als man das vorausgesagt hätte oder als ich das auch vorausgesagt habe. Also da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich glaube, du hast auch noch eine Frage zu Podemos. Da können wir vielleicht gleich dann anknüpfen.
Ja, tatsächlich. Die Frage ist so ein bisschen, als Podemos aufkam, oder besser gesagt, als man in Deutschland dann endlich mal von Podemos erfahren hat, da war das dann immer so eine neue linke Bewegung, eine Jugendbewegung ist auch immer sehr oft gekommen, eine neue soziale Bewegung. Und seit einigen Jahren, also eigentlich seit dem Weg in die Institution, seit der Bildung einer Partei, ist davon viel weniger zu hören und man hat das Gefühl, das Ganze ist eingeschlafen. Wo ist denn Podemos jetzt?
Man hatte, glaube ich, nie sagen können, dass Podemos eine Bewegung gewesen wäre, sondern es gab vorher soziale Bewegungen, Protestbewegungen, die spanische Gesellschaft unglaublich stark repolitisiert haben. Also es ist auch ganz anders als in Deutschland. Es waren wirklich Millionen, 2, 3 Jahre auf der Straße gewesen. Und es war auch so gewesen, dass 70% oder 80% der Bevölkerung bei Umfragen gesagt haben, diese Politiker und diese neoliberale Politik repräsentieren uns nicht. Und vor dem Hintergrund haben einzelne Leute, die aus diesen Protestbewegungen kamen, gesagt, vielleicht sollten wir doch nur eine neue Partei aufbauen, weil es gibt ja viele Leute, die nicht einverstanden sind mit der Politik, aber die bestehenden Parteien nicht wählen wollen. Diese Partei trat an, eben mit dem Anspruch, eine Bewegung zu sein. Jeder konnte mitmachen, man musste nicht formal Mitglied sein, man konnte im Internet abstimmen, genauso wie das Aufstehen jetzt in Deutschland auch plant, also etwas durchlässiger zu sein. Und am Anfang habe ich tatsächlich auch gedacht, ich habe das mit großer Sympathie mitverfolgt, weil auch Freunde von mir eine führende Rolle da drin gespielt haben. Ich habe tatsächlich gedacht, das ist eine Möglichkeit, die Politik, eine progressive oder fortschrittliche, eine sozial gerechtere Politik, eine demokratischere Politik zu machen. Und die Bilanz ist wirklich schockierend. Also ich bin viel stärker mittlerweile wieder versöhnt mit existierenden Linksparteien, weil ich erlebt habe, dass eben dieser Ansatz, angeblich demokratischer, angeblich bewegungsähnlicher Politik zu machen, innerhalb von nur 2 Jahren zu der bürokratisiertesten Partei geführt hat, die man sich vorstellen kann. Also bei Podemos ist tatsächlich, läuft alles über die beiden Führungspersonen. Es ist auch so, dass es überhaupt keinen Pluralismus in der Partei gibt, obwohl es eine Bewegungspartei ist, in der jeder mitmachen darf, ist also der Vorstand, der Parteivorstand nur mit denjenigen besetzt, die also mit der Liste besetzt, die der Parteivorsitzende ernannt hat. Also es gibt zwar freie Wahlen, aber die Liste, die gewinnt, nimmt alle Plätze ein im Vorstand. Das heißt, es spiegelt sich der Pluralismus einer Partei nicht wider. Und der Vorsitzende gewinnt die Wahlen auch wesentlich darüber, dass er im Fernsehen präsent ist. Also ein bisschen wie das Sarah-Wagenknecht-Phänomen in Deutschland. Also derjenige, der viel guten Zugang hat zum Fernsehen, guten Zugang hat zu den Massenmedien, dann sozusagen alle innerparteilichen Debatten entscheiden kann, weil es ansonsten auch kein reales Parteileben von unten gibt und oder auch keine reale Selbstorganisation von unten. Und da sieht man also, dass diese Ideen von digitaler Demokratie, von mehr Mitsprache, dass das nicht allein durch technische Lösungen herbeigeführt werden kann. Also dass diese Idee, dass eine Demokratie da wirklich dadurch durchlässiger wird, dass Leute im Internet abstimmen können. Allein die Abstimmung von 100.000 heißt nicht, dass es einen solideren Meinungsbildungsprozess gibt, sondern im Gegenteil, es führt dann oft dazu, dass Leute, die nur ganz oberflächlich das mitverfolgen und im Fernsehen irgendwas gehört haben, die innerparteilichen Geschichten eben mitentscheiden. Ich gebe zu, dass das auch schwierige Fragen aufwirft, weil natürlich es auch positiv ist, wenn so viele, wenn 100.000, 200.000 Leute sich an solchen Wahlen bei Podemos heute beteiligen. Das ist eigentlich auf der einen Seite auch interessant, also nicht alles schlecht, aber man muss auch sagen, diese Partei ist sehr schnell zu einer ganz gewöhnlichen Partei geworden, die ganz stark übers Fernsehen funktioniert, ganz stark von ihrem Führer orientiert wird. Und ja, bei Umfragen merkt man es auch, dass die Euphorie sehr stark zurückgegangen ist. Die Partei lag 2014 direkt nach ihrer Gründung bei 30%. Heute liegt sie bei Umfragen bei 15%. Und die meisten Leute würden sagen, naja, es ist eine neue sozialdemokratische Partei mit etwas jüngeren Vorsitzenden.
Ja, ich glaube, am Ende ist Podemos ein bisschen ein Lerneffekt und ein Beispiel, nicht nur für Spanien, sondern für Europa. Aber ehe wir uns zu tief in das Thema der sozialen Bewegungen verstricken, würde ich gerne noch einen Blick auf einen weiteren wichtigen Punkt in der neueren politischen Geschichte Spaniens werfen, nämlich die Unabhängigkeitsbewegungen. Gerade die katalanische Unabhängigkeitsbewegung hat ja in den letzten Jahren wieder mehr Stimmen bekommen, ist lauter geworden, auch im Ausland zu hören. Der Umgang der Regierung damit, der war und ist eigentlich immer noch geprägt von relativ viel Härte und Unnachgiebigkeit. Kann man auch das als Erbe einer frankistischen Struktur sehen?
Ja, also zunächst muss man mal sagen, es ist wirklich sehr hart. Also wenn man sich vergegenwärtigt, dass es eigentlich eine Unabhängigkeitsbewegung ist, die nicht viel mehr wollte als es ist ja eine sehr europäische Bewegung. Die hat ja in keiner Weise sozusagen das Modell in Frage gestellt, sondern es war auch keine nationalistische Bewegung, wie man sie in Norditalien kennt, sondern es war eine Bewegung, die gesagt hat, wir würden gerne Katalonien eine katalanische Republik innerhalb der Europäischen Union sein mit allen europäischen Verpflichtungen. Und wenn man sich dann anguckt, wie Spanien dagegen vorgegangen ist, dann muss man wirklich sagen, es ist eine sehr harte Repression gewesen bei diesem Referendum, das verboten worden ist. Im Oktober letzten Jahres gab es also 1.000 Verletzte, teilweise auch schwer Verletzte. Es gab überhaupt keine Bereitschaft, in irgendeinem Moment mit den Forderungen dieser Bewegung sich inhaltlich auseinanderzusetzen. Man hat immer nur gesagt, das geht nicht. Also ganz anders als der Umgang zum Beispiel als in England oder Großbritannien mit Schottland. Also Katalonien hat ja 2017 das gemacht, was Schottland oder wollte 2017 das machen, was Schottland 2014 gemacht hat, nämlich ein Referendum, das vereinbart ist mit der Zentralregierung und wo dann alle das Ergebnis akzeptieren. Um mehr ging es der katalanischen Bewegung nicht und das hat Spanien verhindert, nachdem es davor 10 Jahre lang auch die Reform des Autonomiestatuts verhindert hat. Und jetzt sitzen mehrere, ich glaube es sind 15 bis 20 katalanische Politiker im Gefängnis, nach wie vor drohen ihnen Prozesse wegen Hochverrat und langjährige Haftstrafen von bis zu 30 Jahren. Also da sieht man, das ist alles keine Kleinigkeit. Man kann gleichzeitig beobachten, dass die katalanischen Politiker, die wie Puigdemont oder der Sänger, kein Politiker jetzt, aber eben auch ein Musiker, Valtonyc, ein Rapper, der verfolgt worden ist in Spanien, dass die in anderen europäischen Ländern problemlos Asyl bekommen haben, was ja eigentlich in der Europäischen Union gar nicht vorgesehen ist, Es gibt ja einen europäischen Haftbefehl, aber interessanterweise die belgische Justiz, sogar die deutsche Justiz haben gesagt, wir akzeptieren die spanischen Haftbefehle nicht. Also daran sieht man schon, dass da was bei dem Vorgehen der spanischen Seite überhaupt nicht in Ordnung ist. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn der Fall nicht innerhalb der Europäischen Union passieren würde, dass alle Medien voll darüber wären, über dieses Vorgehen Spaniens. Also stellen wir uns mal vor, Russland würde so vorgehen, oder nicht stellen wir uns vor, wir wissen, wenn Russland so vorgeht gegen Oppositionelle, dann ist das ein Thema bei uns, zu Recht. Aber wir stellen gleichzeitig eben fest, dass wenn Spanien auf so eine vergleichbare Art und Weise vorgeht, dass das überhaupt keine öffentliche Proteste hervorruft und dass die Politik sich da auch nicht positioniert. Und hat es was damit zu tun mit dem Frankismus? Wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, es hat vor allen Dingen was damit zu tun mit dem Selbstverständnis des spanischen Staates, mit dem geschichtlichen Selbstverständnis des spanischen Staates. Das reicht ja noch deutlich weiter zurück. Und da muss man sagen, der spanische Staat beruhte eigentlich immer sehr stark auf einem Konzept der, man könnte sagen, imperialen Ausbreitung, ne? Historisch gesehen. Im 15., 16. Jahrhundert ging das los mit den kolonialen Eroberungen, und das waren eigentlich immer militärische Eroberungen, durch die dann auch Kastilien ökonomisch genutzt haben. Und es ist in der Geschichte so gewesen, dass Kastilien wenig Notwendigkeit hatte, Dinge zu verhandeln, auszuhandeln, sondern immer eigentlich dieses Konzept verfolgte, sich militärisch durchzusetzen. Das war in vielen Ländern Europas natürlich früher so, aber in vielen anderen Ländern Europas gab es Bruchpunkte. Da gab es dann bürgerliche Revolutionen, die dann mit der Monarchie und der Macht des Klerus und der Macht des Adels gebrochen haben. Und das ist in Spanien eben nie eingetreten. In Spanien gab es nie eine bürgerliche, liberale Revolution. Die Versuche dazu wurden durch den Franco-Putsch und den Primo de Rivera-Putsch abgewehrt in den 20er und 30er Jahren. Und das bedeutet, dass also das Selbstverständnis des spanischen Staates und der spanischen Eliten alles andere als dialogfähig und dialogbereit ist. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum sich Spanien so verhalten hat in den letzten 1,5 Jahren im katalanischen Konflikt.
Nun gibt es ja seit ein paar Monaten eine neue, ich sag mal, linksliberale Regierung in Spanien, die tatsächlich auch mit dieser immerhin symbolischen Aktion im Valle de los Caídos, also wo die Gefallenen des Bürgerkriegs begraben sind, unter anderem die Gebeine Francos hat exhumieren lassen und auch versprochen hat, die Gebeine der Republikaner quasi zu exhumieren, dass die Leute sie getrennt begraben können, wenn sie möchten. Es mag eine symbolische Aktion sein, trotzdem gibt es Hoffnung, dass die Regierung vielleicht was ändern wird, dass sie was aufarbeitet an der frankistischen Vergangenheit. Wie siehst du das?
Ich glaube, es gibt wenig Hoffnung. Also ich glaube, die spanischen Linksparteien und auch die katalanischen und baskischen Parteien, die Sanchez gewählt haben zum Ministerpräsidenten, hat er überhaupt gar keine eigene Mehrheit im Parlament. Die haben das schon damals im Juni nur unter der Prämisse gemacht, dass alles besser ist, als Rajoy weiterzuhaben. Also es war eine Abwahl der PP, aber keine Wahl für die PSOE. Und die PSOE hat 2 oder 3 Versprechen in den Raum geworfen, von denen sie aber bisher nichts realisiert hat. Das Einzige, was sie bisher gemacht hat, ist eben diese rein symbolische Auseinandersetzung um dieses Denkmal für den Frankismus. Da muss man eben nochmal dran erinnern, es gibt in Spanien eine Stiftung zum Gedenken an den Diktator, die Francisco Franco Stiftung, die bisher Steuergelder bekommen hat, um eben Franco zu feiern. Es gibt ein großes Denkmal in der Nähe von Madrid, was von Zwangsarbeitern errichtet worden ist. Eigentlich sollte sich das völlig erübrigen, was man damit, also jede Diskussion darüber sollte sich eigentlich erübrigen. Es liegt eigentlich auf der Hand, was man mit solchen Monumenten zu machen hat. Man müsste sie nämlich zerstören. Also gerade auch vor dem Hintergrund, dass da eben Zwangsarbeiter massiv eingesetzt worden sind. Und jetzt macht die Regierung Sanchez ein großes Spektakel daraus, dass sie da eben aktiv wird. Es gibt auch große Widerstände der Rechten, das stimmt. Aber im Grunde genommen ist das ein völliger Nebenschauplatz, weil die echte Frage wäre ja, ob man die Verbrecher zur Rechenschaft zieht, ob man Verbrechen versucht aufzuklären und ob man ein System von Entschädigungen und von Rücknahme von Zwangsenteignungen einführt, und da ist überhaupt nicht die Rede von. Also das ist ganz ähnlich wie schon in den 80er und 2000er Jahren, also in den Regierungen Felipe González und Rodríguez Zapatero. Auch da gab es eine Symbolpolitik, eine Anerkennungspolitik. Da gab es tatsächlich Errungenschaften unter der Sozialdemokratie. Aber was die handfesten strukturellen Grundlagen des spanischen Staates anging, da haben sich diese sozialdemokratischen Regierungen nie rangetraut. Und das ist genau auch ein Grund, warum die Probleme immer wieder ausbrechen, weil sie eben nicht angegangen werden. Und es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass das jetzt unter Sanchez besser werden könnte. Man kann ja beobachten, Sanchez hat große Angst, dass er die, er hat ein bisschen bei Umfragen jetzt zugelegt, aber momentan regiert er mit 80 Abgeordneten von 350, hat also ungefähr nicht ganz ein Viertel der Abgeordneten hinter sich. Und er hat große Angst, dass wenn er jetzt anfangen würde, linke Reformen zu machen, dass er dann wieder Wählerstimmen abgeben würde an die Rechte. Deswegen traut er sich überhaupt nicht. Er traut auch den Medienkonzernen nicht. Die haben ihn ja vor 2 Jahren schon mal abgeschossen, als er schon mal versucht hat, so eine Mitte-Links-Regierung zu bilden. Da ist er gestürzt worden vorübergehend als Vorsitzender der Sozialdemokratie. Und deswegen, glaube ich, ist da nichts zu erwarten.